Sag mal, Bernd, weißt du eigentlich, wer seine Internetpräsenz überarbeitet?
Ja, ich war nämlich eben auf dieser Homepage, um mal was nachzugucken. Ich wollte nämlich von einer gewissen Person diverse Rollen erfahren. Aber leider ist das nicht möglich bei den Krefeld-Pinguinen.
Ja, die haben ja wahrscheinlich haben sie einen Admin rausgeschmissen. Nicht
Oder
erfolgreich genug.
den Nils hat aber gerade schon, also ne, EP Nils hat gerade schon eine Idee gehabt, wer der neue Admin werden könnte.
Ja, das ist ja logisch, ne? Also ich frage mich ja immer, ob Krefeld das mit Absicht macht, also ob das jetzt wirklich aus Unterhaltungsgründen ist oder warum. Also, ich meine,
Das
ihr
passiert
wisst,
sehr
worüber wir
wenig mit
reden, ne?
Absicht.
Also Krefeld hat aus 7 Siege, 9 Spiele, DEL2, gut ist man nicht Tabellenführer mit, hat Freitagabend den Tabellenführer aus Landshut
Das habe ich
geschlagen
mir
in
auch
der
gerade
Deutschen Halle.
rausgeschrieben. Ja.
Und naja, was macht Krefeld dann, wenn man nicht Tabellenführer ist, dominierend?
Schmeißt man Trainer raus. Wobei man sagen muss, ich habe jetzt, also in diesem Statement vom KIV steht ja auch drin, dass die Spielweise denen nicht gefallen hat und die Ergebnisse hätten das so ein bisschen überblendet. Und ich habe auch, wenn ich mich in den letzten Tagen und Wochen mal so ein bisschen mit dem KIV beschäftigt habe, sei es ich habe mit Leuten gesprochen oder ich habe Texte gelesen, ich habe zugegeben kein Spiel gesehen, aber das, was ich so gehört und gelesen habe, da hieß es häufiger auch so, naja, richtig geil spielen die nicht. Also da sind auch einige Siege ein bisschen glücklich. Erinnern wir uns zum Beispiel an den einen, wo Hendrik Hahne zum ersten Mal für die gespielt hat, wo es irgendwie 72 zu 4 Schüsse waren und die gewinnen das Ding 1-0. Ne? Also, naja.
Ja gut, aber das gehört auch zum Eishockey dazu. Ugly Winning, aber gut, wenn Sie nicht wollen. Gut, wie gesagt, das sind gute Nachrichten, wahrscheinlich auch für unseren Gesprächspartner, den wir heute in diesem Podcast haben. Es macht es für Iserlohn vielleicht ein wenig einfacher, doch die Klasse zu halten, wenn Krefeld sich aus dem wieder ins Chaos stürzt, statt aufzusteigen. Aber warten wir ab, vielleicht ist Sergej Savejev, der jetzt interimsweise das Traineramt mit übernommen hat. Vielleicht ist das ja wirklich der junge Eigner der Krefeld-Pinguine. Vielleicht ist das ja wirklich eine Trainerhoffnung, wo man sagt: Mensch, ab zu den Adlern aus Mannheim.
Ich habe eine andere Theorie.
Was
Meine
denn?
Theorie ist nämlich, dass er gesehen hat, wie Vorgänger als Geschäftsführer agiert haben und er wollte einfach noch einen Posten mehr haben, weil Matthias Roos hat schon sehr viel auf sich vereint, aber jetzt Geschäftsführer, sportlicher Leiter und Trainer, Sergej Savejev, sage ich Respekt. Also besser geht's nicht.
Ist ja ein geniales Duell eigentlich da, Dresden und Krefeld um den Aufstieg. Aber
Ja.
Dresden schwächelt ein wenig. Wurde ja letzte Woche rüde beschimpft, dass ich Kassel nicht stark geredet habe.
Ja, wir sind in
Also
Frankfurt
wurde.
Podcast, deswegen ist das eher alles anders
Ja,
gemeint.
eben. Ne? Ja, gut. Wie gesagt, wir sind wieder da. Gibt genug zu reden über die deutsche
Und wir sind
Eishockey-Liga?
nicht alleine, wie gesagt.
Wir sind nicht alleine, da kommen wir gleich zu. Ich würde sagen, starten wir, oder?
Machen wir.
Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.
Hallo, Shorthanded News, Ihr Lieblingspodcast aus Frankfurt, am Main, live aus dem Deutsche Bank Tower. Mein Name ist Christoph Ulrich und deiner ist Bernd Schwickerath, ne?
Absolut
Wie lange kann ich
korrekt.
diese Frankfurt-Gags eigentlich durchziehen?
Nee, die sind jetzt vorbei.
Echt?
Ja.
Ja, gucken wir. Die kommen ja nächste Woche mit dem Sonderzug nach Düsseldorf.
Nee,
Da bist du ja
nicht Sonderzug,
sowieso.
eine Buskarawane wird
Stimmt,
das.
die haben keinen Zug bekommen, so war das richtig. Über die A3. Das heißt, erstens werden sie nicht pünktlich kommen. Ganz wichtig. Also sprich, wenn ihr am, wann ist es? Am Sonntag, ne?
Sonntag, ja.
Wenn ihr am Sonntag zur DEG geht, könnt eine halbe Stunde später kommen,
Ja, oder wenn ihr
gestern Fans.
irgendwo, sagen wir mal, zwischen Kreuzhilden und Frankfurter Flughafen wohnt, fahrt nicht unbedingt auf die A3.
Fahrt nicht auf A3, aber wenn ihr zur DEG wollt, könnt eine halbe Stunde später kommen, könnt vielleicht Ausgabe Nummer 211 von den Shorthand News nochmal hören, weil das Spiel wird ja eh nicht angepfiffen. Also das Bulli gibt es eh nicht, das Eröffnungsbulli, bis die Frankfurter in der Halle sind, so ehrlich muss man sein. Und die fahren die A3 mit Bussen hoch. Das war übrigens auch bei dem Spiel der DEG in Frankfurt so. Direkt zack, schön Unfall, alle Mitte des ersten Drittels erst alle da. Also wer da nicht mit dem ICE gefahren ist, war selber schuld. Und insofern, ich kann nur sagen, lustig, aber es ist eine mutige Tour über die A3 mit Bussen und genau die Strecke. Ne? Kann immer alles
Na,
passieren.
sonntags geht's vielleicht, ne?
Ja, vielleicht haben wir Glück. So, aber danach wirst du wieder verliebt sein von der Sangeskraft der Frankfurter. Nächste Woche erzählst du mir den Unterschied, welcher Apfelbaum am besten für welchen Äppler ist. Ich sehe ja
Ja,
schon kommen.
wird kommen. So, jetzt begrüßen wir unseren Gast.
Ach so, ja, wir haben Gast. Nee, eigentlich wollen wir nicht noch ein bisschen über Krefeld, aber ich frage mal unseren Gast, Thomas Schäfer von der Iserlohner Kreiszeitung. Bisschen Sorge, dass Krefeld euch jetzt schon wieder den Rang abläuft in der medialen Wahrnehmung?
Nein, auf keinen
Wieso?
Fall. Nein,
Also, ihr
nein,
habt euch mit der
nicht
Rolle
ganz gelassen.
abgefunden.
Natürlich.
Ja, aber müsst jetzt.
Ich habe übrigens einen Trainertipp für Krefeld.
Erzähl.
Wen denn?
Riccardono.
Schön.
Ja, der
Ja,
ist ja.
ja, ja, ja,
Oh, ja, aber der ist ja. Ach, der ist zu einfach eigentlich, ne?
ja. Ja. Aber ist ja
Also
jetzt
aus dem
Feld.
Bauch raus.
Ne?
Aber ja. Könnte ich das vorstellen, Rick Adorno bei Krefeld wieder zum, was wäre jetzt zum dritten Mal? Und das unter Sergej Sawejew?
Wer weiß, ob der noch unter Vertrag steht, ne? Keine Ahnung, was da noch für alte Beraterverträge gibt oder so.
Ja, das ist doch momentan Trend, wie man heute gesehen hat. Doug Mason war schon zweimal in Iserlohn. Greg Post kommt nach 20 Jahren fast jetzt wieder zurück nach Iserlohn. Das ist doch momentan Trend.
Wir haben dich übrigens sensationeller Sound dafür, dass du machst den Overtime-Podcast, heißt er richtig, ne? Von der Westfalenpost
und vom Iserlohner Kreisanzeiger, genau.
Kreisanzeiger, so, aber IKZ kürzt er sich ab, das ist ganz cool.
Richtig.
Und dieser Podcast, da denke ich mir immer, sitzt ihr da im Glastempel oder was macht ihr da? Und jetzt klingst du wunderbar.
Mit einfachsten Mitteln machen wir das. Mittlerweile versuchen wir es auch so ein bisschen vom Sound her besser hinzukriegen, dass wir dann schon mal mit Kopfhörer und Mikro arbeiten, anstatt immer nur irgendwo gemeinsam mit
iPhone, Headset und
vorher haben wir nur iPhone gemacht ohne Headset. Man will sich halt so ein bisschen auch verbessern. Auch auf Wunsch unserer Zuhörer. Ihr kennt das ja.
Sehr gut. Thomas, erzähl mal so abgesehen vom Podcast, erzähl mal in 2 Minuten deine Verbindung zu den Roosters.
Meine Verbindung zu den Roosters. Ich bin freiberuflicher Mitarbeiter beim Iserlohner Kreisanzeiger. Guck mir das Iserlohner Eishockey seit 1983 an. Habe also schon viel miterlebt. Viele Tiefen, einige Höhen. Und seit 1998 bin ich beim Kreisanzeiger mit dabei als freier Mitarbeiter. Ja, und das ist so meine Verbindung zu den Roosters.
Respekt dafür. 1983, siehst du mal, Bernd, hast du noch viele DEG-Jahre zu spielen bei deinen Zeitungen. Und die Frage ist jetzt, dann bist du eigentlich aber abstiegserfahren, ne? Also dann dürfte dich doch die jetzige Situation gar nicht so schocken.
Nö, persönlich tut es das auch nicht. Es ist eine Situation, die man in der längeren Vergangenheit in Iserlohn schon erlebt hat. Man muss jetzt sagen, dass das Iserlohner Eishockey seit 22 Jahren erstklassig ist. So lange war es davor nie. Und deswegen kann man wahrscheinlich auch verstehen, wo man jetzt so leicht die Reißleine oder schwer die Reißleine gezogen hat und doch versucht, mit allen Mitteln diesen Abstieg zu verhindern, der sicherlich auch wirtschaftlich auch keine guten Auswirkungen hätte hier.
Aber Thomas, bei aller Liebe, wir sind noch nicht mal am 10. Spieltag oder der 10. Spieltag ist ja drum, aber gerade wenn man hört, dass dieser Mann irgendwie so für seine Erfahrung gelobt wurde, man will langfristig etwas aufbauen und so, und dann hat man nach 10 Spieltagen irgendwie schon Angst, dass der das Ruder nicht mehr rumreißen kann? Also was ist da los?
Ja, was ist da los? Jetzt in der ganzen Kommunikation um die Trennung von Kurt Kleindorst, hat es ja Clubchef Wolfgang Brück auch gesagt, man hat sich zusammengesetzt und man hat geschaut, okay, welche Impulse braucht die Mannschaft, und der Trainer hat von sich aus wohl auch gesagt, das kann ich nicht mehr bringen. Vielleicht sieht er auch nicht das Potenzial in der Mannschaft oder er wollte sich das nicht mal mit antun. Vielleicht kann er von sich aus diese benötigten Impulse, die man seitens des Managers und der Clubführung sieht, auch nicht mehr einbringen, den berühmten Impact. Und da hat man sich dann darauf geeinigt, dass man sich trennt. Wenn ihr vielleicht so ein bisschen mal die Iserlohner Spiele verfolgt habt, ist es eigentlich auch so die Identität des Spiels, die eigentlich schlichtweg gefehlt hat. Du weißt nie, wie gestalten wir den Aufbau, wie kommen wir nach vorne, mit welcher Philosophie gehen wir in das Spiel rein? Das war immer alles so ein bisschen auch, fand ich, von Zufällen manchmal geprägt, und so eine richtige Harmonie von hinten nach vorne hat man selten gesehen. Köln war da mal die Ausnahme.
Aber da schließt
sich das Spiel, was ihr gewonnen habt.
Genau, richtig. Aber da schließt sich ja gleich die nächste Frage an. Hat man dann den falschen Trainer geholt? Also das sagt man ja jetzt, sonst hätte man ihn dann nicht freigestellt. Oder hat man einfach das Team falsch zusammengestellt? Und daran jetzt die große Frage: War dieses letzte Jahr, dieses enttäuschende Jahr, vielleicht gar nicht nur wegen Corona so schlecht? Hat man sich da so ein bisschen selbst in die Tasche gelogen, weil man im Jahr davor, ja in der Geisterspielsaison, ja die Playoffs erreicht hatte, und danach gab es ja die große Verkündung und jetzt der nächste Schritt und sowas. Es sollte ja weiter und immer weiter bergauf gehen, wenn wir überlegt, wer da alles gekommen ist, ne? Also so Simon Szczesny und sowas, ne? Und der ist jetzt auch schon wieder weg, und hat man da irgendwie vielleicht sich selbst auch ein bisschen überhöht und so ein bisschen die eigene Leistung auch verklärt aus dieser Corona-Saison?
Das kann durchaus sein, ja. Ich hatte sowieso persönlich, hinterher ist man immer schlauer, das wisst ihr, aber auch eigentlich kein gutes Gefühl, als man sich Ende der Saison dahingestellt hat, und okay, wir machen mit Kleindorst weiter. dachte ich mir so selbst, die Erfahrung aus der Vergangenheit irgendwie zeigte mir, wenn er bleibt, wird er gehen müssen. Hat sich leider bewahrheitet und die Kaderzusammenstellung, das hat er noch vor 2 Wochen mir gesagt, die hat er zusammen mit Christian Hommel gemacht, also beide sind da verantwortlich, wo sie geglaubt haben, dass das eben die Mannschaft ist. Er hat ja auch aus seiner Nürnberger Vergangenheit einige Spieler nach Iserlohn geholt, unter anderem eben Chris Brown. Ja, da wird er jetzt seine Schlüsse daraus gezogen haben, dass dieses Team anscheinend er nicht mehr so ja, einen Impact geben kann, dass die richtig in die Spur kommen. Ne? Die haben viel versucht und ja, anscheinend hat ja nicht gewirkt, wie man sieht.
Aber lass uns doch mal jetzt, du hast es ja genau angesprochen, du hast ja gesagt, dieser Kader ist zusammengestellt worden, nicht nur von Kurt Kleindorst, sondern auch von Christian Hommel. Christian Hommel ist jetzt auch schon ein bisschen da. Die Corona-Saison, klar, war erfolgreich, aber so insgesamt viele Trainerwechsel, viele Kader, wo man sagt, naja, nicht ganz so geil. Steht jetzt auch Christian Hommel irgendwo mal so ein bisschen auf der Kippe, wo man sagt, ja, ist zwar in Iserlohn eine Figur, aber eigentlich hakt es da auch.
Der steht auf jeden Fall verstärkt im Fokus. Das hat Wolfgang Brücke ja auch jetzt im Rahmen der Trennung ganz klar gesagt, sowohl bei uns im Blatt als auch ja am Sonntag bei Magenta. Und er hat gesagt, okay, er muss jetzt liefern, das müssen alle liefern. Und am Ende der Saison wird auch ein Resümee gezogen und ich bin gespannt, wie das ausfällt. Man hat ja jetzt, wie man heute vernommen hat, Greg Post geholt und ich bin gespannt, ob es funktioniert. Die Verklärung aus der Vergangenheit, ich habe es heute mal so ein bisschen für mich als der Jürgen Klopp des Iserlohner Eishockeys bezeichnet. wobei die Erfolge da bei weitem mit Jürgen Klopp bei Dortmund nicht zu vergleichen sind. Aber so ein bisschen ist aber, denke ich, auch mehr in der Fanschaft so gegeben, dass man jetzt hofft, okay, er ist der große ja, Halsbringer, sage ich jetzt mal, um da die Roosters wieder in die Spur zu bringen und unten aus den Abstiegsrängen rauszuholen.
Aber gucken wir mal auf Craig Poss. Zurückgeholt jetzt ist eine Figur der DEL, ist mit den Iserlohn Roosters aufgestiegen, hat die Trainer des Jahres dort.
Moment, da müssen wir direkt mal reingehen. Ne? Also ich meine, das ist ja auch genauso in der Pressemitteilung so geschrieben, ne? Dass da so an alte Zeiten angeknüpft wird und ich finde, da wird die Geschichte schon so ein bisschen gerade gebogen. Ne? Er hat die irgendwie in die erste Liga geführt. Ich meine, Günther Kleider hat es eben richtig getwittert. Die sind nicht sportlich aufgestiegen. Die haben Lizenz aus Rosenheim gekauft. Und dann haben wir ja nochmal nachgeguckt, wie die Saison denn lief. Und in dieser besagten, angeblichen Aufstiegssaison war Iserlohn damals Sechster nach der Hauptrunde, ist im Viertelfinale 0-3.
Lass mich doch den PR-Bogen spannen. Craig Poss ist ja durchaus auch eine Figur im deutschen Eishockey. Aber gut, lieber Bernd, dann bitte, eure Rampe. Nein, aber Craig Poss, das ist ja jetzt nicht der erste Verein, der auf die Idee kommt, zu sagen so, oh, wir haben Ärger mit unseren Fans. Da gibt es ja wunderbare Videos, wo man sich auch fragt, kommt sowas zustande, dass man am 6. Spieltag da schon irgendwie so eine Ultra durchhält. Uns hat es gut unterhalten, keine Sorge. Aber dass sowas schon dass die Mannschaft mit sowas schon konfrontiert wird, da muss man auch sagen, so, seid ja ich irre alle, jetzt lasst uns doch mal in Ruhe arbeiten. Und das Zweite, das Ding ist ja, jetzt wird hier so ein Wohlfühldrops gelutscht und jetzt ist ja auch jemand wie Wolfgang Brück, steckt ja auch mit da drin, ist ja jetzt auch nicht gerade eine Figur, wo man sagt, naja, der hat jetzt keinerlei populistischen Züge. Ist das jetzt wirklich der Versuch so einer Beruhigungspille mit einer schillernden Figur, um die Fans in Iserlohn jetzt erstmal so ein bisschen ruhig zu halten? Und kann das nicht ziemlich teuer werden, weil Craig Poss ist nicht nur der Supi-Dupi-Aufstiegstrainer in Iserlohn, der hat ja auch noch eine andere Geschichte.
Ja, das ist genau der Punkt. Ich habe noch keine Möglichkeit gehabt, mit Christian Hommel zu sprechen, warum es jetzt Craig Poss richten soll. Das werden wir hoffentlich am Mittwoch in unserem Podcast tun.
Wir werden ihn empfehlen.
Dankeschön. Ich glaube schon, dass da so ein Stück weit, ja, es ist auch in so eine Richtung geht, wie du es gerade beschrieben hast, Christoph, ein bisschen auch die Fans ein bisschen mitzunehmen, für Euphorie zu sorgen. Bloß da stelle ich mir genau die Frage, ob das funktioniert. Craig Poss war bis vor 3 Jahren in Salzburg, ist da auch unehrenhaft hat man sich von ihm getrennt, weil es nicht mehr funktioniert hat, weil es mental gescheitert ist, weil zu viele Veränderungen da waren. Seitdem hat er jetzt keinen Club mehr trainiert. Er war jetzt jahrelang Mentalcoach, auch drüben in Nordamerika. Man kann das ja auch auf YouTube und auf seinem LinkedIn-Kanal verfolgen. Und da bin ich gespannt, wie er, sag ich mal, als Mentalcoach jetzt wieder nach 3 Jahren ein gesamtes Team formen soll mit dem, was da ist, plus das mit 9 Spielern, die da noch kommen sollen, wenigstens 2, um die Roosters da rauszuführen. Da bin ich gespannt, wie das funktioniert.
Aber da sind wir genau wieder beim Thema. Also war einfach der Kleindörst der falsche Mann oder ist das Team nicht gut genug? Ich meine, nur mal so ein ganz bisschen Statistik habe ich angeguckt. Die wenigsten Siege, die meisten Niederlagen, die meisten Gegentore, schlechtste Überzahl, 2 schlechtste Unterzahl, 2 schlechtste Fangquote. Das sind ja alles keine Sachen, wo du sagst, ja gut, die haben jetzt halt ein paar Spiele auch ein bisschen unglücklich verloren. Da ging mal einer an den Pfosten oder der Gegner hat eine ungerechtfertigte Überzahl bekommen und deswegen getroffen. Sondern die spielen ja auch schlecht, muss man ja klar so sagen, ne?
Moment, muss mal kurz einschätzen. Du redest jetzt über Eisbären Berlin oder über die Iserlohn Roosters? Ich wollte das nur ganz kurz nur für unsere Hörer hören. Die will sie nicht verlieren.
Nee, Iserlohn.
Nee, also wir reden über Iserlohn weiter. Okay. Ja, also, bevor jetzt hier in Berlin einige aufhorchen und sagen, was? Geht um uns? Nein. Ja. Ihr kommt später dran.
Ja. Ja, Bernd, da hast du vollkommen recht. Mit der Statistik, die spricht für sich und auf dem Eis siehst du es ja auch. Es tun sich viele Lücken auf, sowohl vorne als auch hinten. Die einzige gute Konstante, die du hast, das sind eigentlich die Torhüter, die armen Katzen, die dort hinten drin stehen, weil ihre Vorderleute, ihren Job nicht ganz so gut erledigen. Da sehen sie natürlich auch nicht gut aus in der Fangquote, aber insgesamt machen Andreas Jenicke und Hannibal Weizmann da noch einen guten Job. Aber davor tun sich halt viele Lücken auf und viel fehlerbehaftet das Spiel. Überleg mal, du hast 5 Überzahl-Gegentore bekommen. Du hast also mehr kassiert, als dass du geschossen hast. Weiß ich nicht, ob das auch schon mal gab. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Ja. Also das spricht für sich, das stimmt. Und da steckt halt viel Arbeit drin.
Was ist denn Greg Poss für ein Typ? Also wie arbeitet der denn dann? Wenn du sagst, bist ja lange dabei, wie hast du den erlebt? Wofür steht der denn dann? Bei Mentalcoach denke ich dann immer, da kommt Bill Stewart mit der Mentality-Falle.
Ja, gut, es ist jetzt 20 Jahre her, da war er auf diesen Mentalcoach-Schiene noch nicht. Damals gab es, den kennt ihr vielleicht auch noch, einen besagten Chris Hamilton, der von ihm in Iserlohn installiert wurde, der war dann früher auch später noch bei den Kölner Haien aktiv. Ich weiß nicht, ob ihn das inspiriert hat, aber ansonsten war er zumindest früher ein sehr emotionaler Typ, zumindest an der Bande während der Spiele. Da bin ich gespannt, wie sich das geändert hat. Ich meine, Greg Poss ist jetzt 57. Ein Mensch reift über die Jahre und Jahrzehnte. Und auch deswegen bin ich gespannt, mit welcher Philosophie er der Mannschaft eine Identität geben will. Wie wollen wir jetzt spielen? Das ist für mich so die Frage.
Was ist eigentlich Iserlohner Eishockey-Identität, frage ich mich immer.
Das berühmte Roosters-Hockey, ja. Kämpfen, hart arbeiten und Emotionen aufs Eis bringen, physisch spielen. Und das ist so die Iserlohner Philosophie.
Es geht schon in diesen kanadischen Stil rein, weil man halt eben auch diese Geschichte hat. Also das wird gepflegt.
Ich meine, Poss ist ja jetzt nicht der harte Schleifer, der jetzt irgendwie da hinkommt und die quasi erstmal die ganze Nacht über von blauer Linie zu blauer Linie sprinten lässt. Also ich habe eben auch mal beim Sebastian Böber aus Nürnberg nachgefragt, da war Poss ja auch und er hat nochmal geschrieben, dass er den schon als, dass er schon ein innovativer Mann war damals, ne? Als er anfangs in Iserlohn war und in Nürnberg und hat da wirklich neue Sachen reingebracht, hat sehr attraktives Eishockey gespielt und Nürnberg war ja damals noch nicht, das war ja noch die Vor-Sabo-Zeit. Und da hat der schon mit einer echt schlechten Mannschaft was Gutes gerissen, ist dann in Playoffs, wie Sebastian dann schreibt, wie halt immer in Nürnberg hat es dann nicht funktioniert, aber ich meine, er ist immerhin parallel Nationaltrainer geworden, war nachher in Mannheim, ist da Meister geworden und sowas. Also der hat ja schon was vorzuweisen, der Mann, ne?
Er hat aus der Vergangenheit was vorzuweisen, das ist richtig. Ich glaube, später in der East Coast Hockey League ist er mit Florida, mit den Everblades, glaube ich, auch Meister geworden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube, da war Brett Tepper sogar noch sein Co-Trainer. Es liegt halt eben zurück. Und die Frage ist, das Eishockey hat sich stark gewandelt über die Zeit hinweg. Und wie sehr hat er das verfolgt? Wie sehr steckt er jetzt im DEL-Eishockey noch drin. Gut, er hat hier Helfer in Form von einem Co-Trainer, in Form von Christian Hommel und dem Umfeld, die ihm da sicherlich bei helfen. Aber das ist so die Frage, die ich mir auch da stelle. Gerade wenn du, ich weiß nicht, wie es ist, wenn du 3 Jahre keine Mannschaft mehr trainierst, ja, in einer anderen Schiene unterwegs bist, wie kommst du da wieder rein?
Ja, und vor allen Dingen, letztes Mal, dass er der DL war, 2008. Ne? Also ist jetzt auch schon ein bisschen was her.
Ja, hat sich Liga krass verändert.
Ja.
Wollen wir mal so ein bisschen nach vorne gucken, weil...
Stopp, eine Sache noch da hinten. Ich muss nur einen Satz vorlesen, nämlich das absolute Highlight.
Der ewig gestrige.
War natürlich Halbfinale 98, Nauheim gegen Iserlohn. Das muss genannt werden, wenn man über Craig Post spricht. Und ich zitiere jetzt nochmal den Lokalsport der Gießener Allgemeinen, den habe ich gerade nochmal rausgesucht. Zitat, schon vor dem Spiel herrschte auf dem Eis Anarchie. Vor fast 5000 Zuschauern prügelten sich Spieler beider Mannschaften nach dem Warmlaufen. In der Drittelpause schlugen die Trainer Frank Cannibali und Craig Post aufeinander ein. Das sollte man nicht vergessen, bitte.
Hast du schon mal in Gießen, Bernd?
In Gießen war ich ja, ja.
Warst du schon mal? Mhm. Komisch, ja. Ich frage mich gerade so, Gießen ist schon erlebte Anarchie. Warum zitierst du Gießen in der Zeitung? Ist das
egal. Ja, weil die anscheinend über Neuheim berichten, ne?
Ja, es irritiert mich immer mehr, wie du in diese hessische Ecke gehst. Ich suche alle Indizien. So, es gibt, ich biedere mich Kassel an, du merkst das, ne?
Aber Bernd, dann hast du aber schlecht recherchiert. Ja, okay. Ich dachte, du hättest jetzt noch eine andere Sache rausgetan, die in Ingolstadt, als er sich mit Jim Boni geklopft hat. Und danach im Polizeigewahrsam abgeführt wurde.
Ach, das ist das Polizeigewahrsam. Das habe ich, da bin ich eben auch ständig drüber geschoben, über das Wort Polizeigewahrsam. Naja, ich hatte das nur nicht mehr auf dem Schirm, dass das zwei verschiedene Veranstaltungen waren.
Mhm, genau. Also man muss sagen, aber in dieser Zeit waren Schlägereien zwischen Trainern, also die haben auch lange Tradition im deutschen Eishockey, ne? Nachzufragen tatsächlich bei Bill Stewart und hier Pavel Gross, ne?
Ja, es gab so eine Zeit, das stimmt, ja.
Das ist so stelle ich mir heute absurd, fast unvorstellbar, dass Trainer aufeinander losgehen. Ja. Könnt ihr das vorstellen, so ein DL-Finale, Uwe Krupp und, wie können wir sagen, Uwe Krupp und Don Jackson gehen in die Wäsche? Das ist ja unglaublich. Ich meine, klar, gib Mike Pellegrims für eine Mannschaft und nichts ist unmöglich, aber ja, hoffentlich passiert das nie wieder. Jetzt will ich mal mit euch ein bisschen nach vorne gucken, aus zweierlei Gründen. Erstmal, Thomas, wie real ist diese Abstiegsgefahr und was wird das mit dem Iserlohner Eishockey machen? Und wenn es denn passiert, wenn Iserlohn absteigt, Bernd, ist vielleicht für uns dann interessant, was heißt das für dieses nordrhein-westfische Eishockey? Das ist ja auch nochmal so eine Sache. So sehr wir uns darüber lustig machen, dass es jetzt Krefeld erwischt hat und vielleicht auch Iserlohn jetzt so haha, überraschend, aber so langsam sicher muss man auch sagen, die ersten beiden Top-Kandidaten kommen aus NRW. Können wir vielleicht hinten raus besprechen. Aber jetzt mal vorne. Was macht es mit dem Iserlohner Eishockey, wenn es wirklich passieren würde?
Also wie real das ist schon, denke ich mal, sehr real. Sonst hätte man jetzt nicht diese Maßnahmen getroffen und einen Trainer ausgetauscht, weil, um da zu hoffen, dass man da mit rauskommt. Wolfgang Brück hat es ja eigentlich auch treffend beschrieben, wenn ich im Marathon laufe und auf den ersten 6 Kilometer merke, naja, ich hänge ganz schön hinten durch, da muss ich irgendwas tun, um es wieder aufzuholen. Das Szenario ist schon sehr realistisch, wenn man sich die Spiele anschaut. Sie haben anscheinend auch Schwierigkeiten, neue Spieler zu bekommen. Geld soll nicht das Problem sein, aber irgendwie gibt es doch Schwierigkeiten, da insbesondere den Nummer-1-Center zu verpflichten. Wenn sie denn absteigen, wäre das, glaube ich...
Da muss ich ganz kurz rein. Was heißt das denn schwierig? Also ich meine, wenn das Geld da ist, also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Spieler Idealisten sind, aber die meisten kannst du ja schon mit Geld locken. Ne? Also deswegen hat Iserlohn irgendwie in der Kabine einen schlechten Ruf. Also ist das keine Mannschaft oder wollen die Leute nicht in Iserlohn wohnen oder woran liegt es?
Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Alexandre Grenier. Er wurde in der Schweiz aussortiert. Man war wohl auch in Iserlohn an ihm dran, aber er hat sich letztendlich für Berlin entschieden. Gut, da
kann er Meister werden, das ist okay.
Da kann er Meister werden, er geht zum Meister. Und Berlin ist natürlich nochmal ein anderes Argument vom Namen her als Iserlohn. Er kennt Iserlohn aus der Vergangenheit heraus und gut, die werden wahrscheinlich auch einfach schlichtweg mehr Geld geboten haben. Das Umfeld hier ist sicherlich im Vergleich, auch wenn ich mal in Richtung Frankfurt blicke, wenn wir mal wieder die hessische Schiene nehmen, wenn ich mal Dominik Bock nehme, wenn ich Carter Rowney nehme, die sie dort verpflichtet haben, die beiden Königstransfers, warum hat man die nach Iserlohn gekriegt? Gut, bei Dominik Bock war es eine Beziehung zu Franz Fritzmeier aus der Vergangenheit, Carter Rowney, kluger Schachzug, aber warum hat man ihn nicht nach Iserlohn gekriegt? Vielleicht, weil Frankfurt auch attraktiver war, vielleicht zahlen die auch mehr Geld. Das ist sicherlich ein Punkt auch. Und eigentlich wird den Spielern hier, so betont die Clubleitung ja auch immer, eine Wohlfühloase geschaffen. Jetzt im Sommer wurde die Kabine noch mit dem Teppich ausgelegt, auf NHL-Niveau alles gehoben, auch auf Wunsch von Kurt Kleindorst. Man legt den halt hier wirklich super Bedingungen. Warum man es dann trotzdem nicht schafft, ja.
Ja, aber jetzt muss man ganz ehrlich, also wenn ich mir so Interviews, also es gibt ja in der Corona-Pandemie gab es ja diese lustigen Wolfgang Brück-Interviews, lustig in Anführungsstrichen, aber wenn ich mir Wolfgang Brück mal so als Figur, wenn ich immer mal wieder gucke, wie der sich öffentlich äußert, wie der auch zu politischen Themen steht, wie der sich inhaltlich zu Dingen äußert, die jetzt mal eben nicht aus der Sicht eines unternehmerfreundlichen Menschen sind. Also ich will es gar nicht glauben, dass da irgendwo so eine Wohlfühloase entsteht unter einer Person, die so häufig so unter Strom steht. Das kann auch sein. Also das will ich ja fast gar nicht glauben.
Naja, gut. Er hat seine Mitarbeiter einerseits in der Geschäftsstelle, andererseits hat man eben dieses Trüppchen auch aus der Vergangenheit, was gewachsen ist. Mit Christian Hommel, halt einen ehemaligen Spieler, der damals 98 unter Greg Poss sein erstes Profijahr hatte. Carsten Mende, der nach seiner Erkrankung immer noch irgendwo beratend im Hintergrund tätig ist, der hatte 2000 unter Greg Poss sein letztes Profijahr. Man hatte schon vielleicht so ein Grüppchen halt. Und Brück hat da seine Mitarbeiter, die es halt dann richten sollen. Er als Arbeitsrechtler, als Rechtsanwalt ist da immer noch, zumindest nach außen, ein Stück weit entspannt. Zeigt aber auch, okay, ich bin natürlich der Gesellschafter, der Geschäft, der das Geld gibt. Und die anderen müssen es richten. Und stellt deshalb ja auch, mal auf Christian Hommel zurückzukommen, ihn da auch nochmal ins Schaufenster und sagt, Junge, das musst du liefern. Ne?
Jetzt waren wir beim Thema, was passiert, wenn es ab. Lass es aber bleiben. Was wenn es tatsächlich zum Abstieg kommt? Wie sieht es dann aus?
Ich glaube, es würde auch in der zweiten Liga weitergehen, weil hier in Iserlohn wirklich Eishockey ein Leuchtturm ist. Basketballtechnisch bist du in der dritten Liga, fußballtechnisch bist du weit unterklassig, da hast du nicht die direkte Konkurrenz. Und ich glaube auch, dass, auch wenn es jetzt lange zurückliegt, aber man hat es immer wieder weiter durchgezogen, auch in den Abstiegsjahren, noch zu Bundesliga-Zeiten. Zweite Liga ging auch. Man hat 94 ganz neu angefangen. Und ich glaube schon, dass hier jetzt nicht die Lichter ausgehen, dass man so ein ins Berglose fällt, sondern dass dann eine zweite Liga, denke ich, auch realistisch. Frag dich nur, auf welcher Ebene bin ich oben, bin ich unten oder bin ich in der Mitte? Dazu wuppen wäre, das glaube ich schon. Also da halten hier auch die Sponsoren in der Umgebung, glaube ich, würden da schon bei der Stange bleiben. Also das wird es nicht dramatisch sein.
Ich glaube sogar, dass Iserlohn einer der wenigen Vereine ist, die in der zweiten Liga kaum Probleme hätten. Weil, genau wie du richtig sagst, die Sponsoren werden dabei bleiben und vor allem das Publikum. Ne? Es ist ja eh nicht so, dass da jetzt irgendwie 15.000 in der Halle sind und dann musst du um jeden kämpfen, sondern ich glaube, die da sind, sind auch wirklich Die-Hard-Fans. Also es gibt ja, glaube ich, wenig Standorte, wo so wenig Eventpublikum in der Halle ist wie in Iserlohn. Also das sind ja fast nur Leute, die da seit Jahren hingehen und wirklich auch Ahnung von dem Sport haben. Ne?
Ja, Christoph, du bist ja im Museum gewesen und dann hast du vielleicht so ein bisschen davon noch was mitgenommen. Mhm. Du hast ja auch die History-Magazine mitgenommen und daran siehst du ja schon.
Habe ich alle mit versorgt.
Ja, wunderbar. Ich hoffe, du hast auch das Buch Eiszeit, 50 Jahre Eishockey im Sauerland
Nee, das nicht, das habe ich nicht. Das habe ich nicht mitgenommen. Das war, glaube ich, nur ein Exemplar da.
Ja, ansonsten besorge ich dir noch eins.
Ja, mach das. Das würde mich auch
interessieren. Ja, ist gut, schön zu lesen. Da steckt halt eine Tradition hinter. Und es ist halt nicht so ein Eventi-Standort, sondern man ist ja schon positiv Eishockey-verrückt. Und deswegen glaube ich, dass eine zweite Liga auch hier machbar ist.
Ja. Eine Sache habe ich aber noch, die ich noch ansprechen wollte. Es ist doch seit ein paar Jahren, oder sagen wir mal so, grundsätzlich, erzählt doch jeder Sportverein seit 180 Jahren dasselbe, Talente aus der Region und das ist so wichtig und Identifikation und unsere Mannschaft und super. Und gerade jetzt durch die U23-Regel, ist man ja auch dazu verpflichtet. Und Iserlohn hat ja vor ein paar Jahren auch mal so halbwegs angedeutet, so diese Zeit mit 21 Kanadiern ist jetzt mal vorbei. Wir haben ja auch eine gute Jugend mittlerweile, dann können wir das selber machen. Wenn man aber jetzt mal auf die Eiszeit guckt, ich habe extra gerade nochmal nachgeguckt, es gibt aktuell 4 U23-Spieler im Kader von Iserlohn, die dieses Jahr eingesetzt wurden. Kein einziger kommt auch nur auf 10 Minuten Eiszeit. Der beste Iserlohner in dieser U23-Eiszeitliste steht auf Platz 30. Und gleichzeitig läuft bei den Nürnberg Ice Tigers der gebürtige Iserlohner Tim Fleischer fast 17 Minuten pro Spiel auf und hat alleine mehr Scorerpunkte gemacht als die kompletten U23-Spieler von Iserlohn. Wie geht das?
Die Frage musst du Christian Hommel stellen.
Ich meine, Nürnberg zahlt doch auch nicht mehr Geld für Tim Fleischer als Iserlohn.
Ja, das ist auch ein Punkt, der mich immer wieder wundert. Man schreibt sich das auf die Fahnen. Ich habe das in der Abschlusspressekonferenz Ende der letzten Saison auch angesprochen, wo wenig U23-Spieler da waren, die völlig gefehlt haben. Man hat jetzt zumindest dann im Sommer eben nachverpflichtet. Yannick Poske ist hier geblieben. 4 Spieler, du hast es gerade gesagt. Und die Eiszeiten sind immer noch zu wenig. Man setzt hier weiterhin dann, und das ist auch eine Sache des Trainers und auch des Managers auf die Philosophie. Wenn es jetzt so schlecht läuft, dann kriegen die halt mal so ihre Eiszeiten. Aber diese Entwicklung, die denen versprochen wurde, die auch kommuniziert wurde bei den Verpflichtungen, die sieht man jetzt nicht. Tim Fleischer ist seinerzeit unzufrieden aus Iserlohn nach Nürnberg gewechselt, weil er dort einfach mehr Perspektive hatte. Auch unter seinem alten Jugendtrainer Frank Fischöder, der ja damals noch in Nürnberg war. Ist auch ein so ein Punkt, wo ich mich frage, warum vertraut man ihnen nicht mehr? Es gibt ein kleines Licht, ein kleines Teelicht am Ende des Tunnels, was die U23-Spiele angeht, was die Eiszeiten angeht, dass man jetzt zumindest, nachdem Hubert Labrie sich verletzt hat, Nils Elten aus Herne hochgezogen hatte. Ich hatte schon die Vermutung, als Schwenning, Marius Möchel, sich von die Meldung gab, dass sie sich getrennt hatten, dachte ich mir, wann kommt jetzt die Meldung, dass Iserlohn ihn verpflichtet, weil ja ein Verteidiger weg ist. Sie kam nicht. Man hat Nils Elten das Vertrauen gegeben. Er hat jetzt auch nicht schlecht gespielt, muss ich sagen. Vielleicht ist es ein kleiner Schritt, dass da auch mehr Vertrauen kommt und vielleicht auch Greg Poss jetzt mehr, vielleicht auch den jungen Spielern da mehr Eiszeit gibt, weil du sagst es auch, die Nachwuchsarbeit, Iserlohn spielt mit den Young Roosters in der DNL 2, die U20, die sind jetzt der Tabellenführer, die machen einen guten Job, zusammen übrigens auch mit Bietigheim, die dort aus der DNL 3 hochgegangen sind, die rocken die beide die Liga und sie sind mittlerweile so, dass sie eigentlich da auch in die DNL 1 gehören und das muss sich dann eigentlich auch in den Übergang in den Seniorenbereich widerspiegeln. Man hat Kooperationen mit Herne, auch mit Dresden, mit Kassel. Ich frage mich auch, Jonas Neffin wurde jetzt lange Zeit auch in Kassel geparkt. Wann wird er mal hier am Salersee gesehen? Man hat jetzt Andreas Jenicke noch längerfristig bis noch kommende Saison unter Vertrag. Hannibal Weizmann als Backup ist da, aber wann kommen die mal dann? Oder tauchen sie dann plötzlich bei anderen Vereinen auf?
Wir werden das beobachten. Ich glaube, wir müssen uns aber nach dem Gespräch jetzt nicht die großen Sorgen ums Iserlohner Eishockey machen. Zumindest was die Zukunftsfähigkeit angeht, was den Unterhaltungsfaktor angeht, da werden wir noch ein bisschen mit euch zu tun haben. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gerade zwischen dem Rheinland und dem Sauerland.
Aber jetzt ganz kurz abschließende Frage. Was glaubt ihr, wenn jetzt Iserlohn noch runtergeht? Das wäre ziemlich scheiße fürs Eishockey Nordrhein-Westfalen. Ne? Weil nur Köln-Düsseldorf ist auch ein bisschen oldern, oder?
Ja, auch gar nicht, auch jetzt gar nicht nur von den Einnahmen dann wegen der Derbys oder wegen der eher fehlenden Einnahmen wegen der fehlenden Derbys, sondern auch so vom generellen Standing der Sportart. Ne? Also ich finde, NRW ist ja jetzt nicht nur ein traditionsreicher Eishockey-Standort, NRW ist halt auch einfach das mit Abstand bevölkerungsreichste Land, also Bundesland in Deutschland. Und ich finde, da darf es nicht nur zwei Erstligisten. Also ich finde es auch in anderen Sportarten komisch, auch so Basketball ist hier ja so ein bisschen so eine Diaspora. Ne? Also weiß nicht, da müsste irgendwie mehr funktionieren, meiner Meinung nach, in verschiedenen Sportarten. Ja.
Das denke ich auch, weil sonst wendet sich der WDR doch weiter vom Eishockey ab.
Bitte, ich hab einen Fiebenhumor. Worüber habt ihr gerade geredet? Ich war gerade ein bisschen offen.
Über Servus TV
geredet. Tom, da, ich hatte da ein Problem mit meiner Leitung. Ja. Tom, es war ich nicht. Entschuldigung.
Alles klar, Thomas. Tausend Dank, dass du.
Tausend Dank, dass du dabei warst.
Ja, gerne. Ich danke für die Einladung.
Gerne. Und wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Und sagen, danke, Tom. So, also Iserlohn wird uns weiter unterhalten, lieber Bernd. Jetzt ist der Thomas ja weg, jetzt können wir weitermachen. Krefeld wird uns weiter unterhalten, wir haben heute viel gelernt. Oh, ist sonst noch irgendwas in der DL? Übrigens, das habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen, wo ich vorhin diesen Berlin-Gag gemacht habe. Ich habe das schönste Foto seit langem auf der DL-Homepage gesehen. Vom Spiel Berlin-Bietigheim. Aber ja, hallo.
Habe ich nicht gesehen, erzähl.
Aber hallo. Schuss aufs leere Tor. So aus der Torkamera. Torhüter von Bietigheim von hinten. Und Berliner Spieler in Close-Up. Muss mal gucken. Also Kai ist wirklich gut getroffen.
Wirklich ein gutes. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt irgendein kurioses Bild. Okay, muss ich mal gucken.
Nein. Wirklich gutes Foto.
Macht ja, aber diese Fotos generell aus den Toren raus sind ja immer großartig. Ne?
Die sind großartig, aber das ist nochmal eine ganz andere Special-Qualität. Müsst ihr euch mal angucken. Ist auf der DL-Homepage.
Aufgabe für euch hier, die dazuhören, alle angucken.
Alle angucken und das Berliner Eishockey huldigen. Das ist der nächste Brennpunkt.
Ja, jetzt geht es ja wieder bergauf. 7 Tore in Köln.
Ja, egal. Wer hat denn Köln? Köln ist Aufbaugegner. Es ist wunderbar. Bis Köln selber wieder Krisenherd ist und gewisse Accounts, was zu tun bekommen. So, wir haben jetzt eigentlich noch eine Sache auf, oder haben wir in der DL irgendwas übersehen? Ist irgendwas?
Also nichts, was wir jetzt heute zwingend noch besprechen müssen. Also wir
bestimmt die DEG auf dem Weg nach unten, kann man auch schon so langsam sagen.
Ja, liegt natürlich auch an den Gegnern und man sollte mal ein bisschen Reihenwechseln üben, würde ich sagen. Also jetzt nicht Reihenwechseln vorm Spiel, so wie man die Reihen zusammenstellt, sondern man sollte mal lernen, während eines laufenden Spiels die Reihen zu wechseln. Das wäre nicht schlecht.
Wieso? Meinst du jetzt gegen München?
Ja, oder gegen Frankfurt oder was auch immer.
Ach, das passiert doch schon mal, dass man einfach so mal blind so
alle Mann vom Eis geht. Passiert einfach mal.
Großartig. Wobei, ich habe eine Frage und die kann
man... Wenn mir Haukeland reicht.
Ein Eishockey-Community stellen vor dem Ausgleich die EG gegen München, ja, also vor dem Ausgleich, ich habe es ja geschrieben, Schuss von der blauen Linie und der geht dem Verteidiger Kunzer geht er gegen den Oberschenkel, boah, volle Granate.
Auf die Hand, oder? Egal, irgendwo hin
auf jeden Fall. Auf jeden Fall, er trifft ihn so hart, dass er erstmal, das tut weh und ich sag mal so, jeder hätte verstanden, wenn er liegen bleibt und sagt, aua, jetzt kann ich nicht mehr. So, ne, und dann muss ja abgepfiffen werden, wenn einer liegt, ne?
Ja.
Gerade in so einem Er bleibt aber nicht liegen, er steht wieder auf und wird
unbedingt. Er ist so 3 Sekunden schon liegen geblieben und dann erst aufgestiegen.
Ja, aber er ist halt auch wieder direkt wieder so aufgestiegen, dass man sagt, jetzt falle ich jetzt nicht ab als Schiedsrichter. Und in der Sequenz fällt der Ausgleich. Bin ich ein schlechter Mensch, wenn ich sage, warum bleibt er nicht liegen?
Ich habe auch ehrlich gesagt gedacht, bleib doch liegen. Aber vielleicht hat er einfach in diesen Impuls gehabt, nee, ich muss weiterspielen, der Schiri pfeift nicht, ich muss mich da irgendwie durchgehen. Ich meine, er war ja gar nicht mehr in der Lage, daran teilzunehmen. Und dann kam er noch hinzu, sein Schläger lag ja so ein bisschen weiter weg und der wurde dann ja, ich glaube, von Andi Eder, ich weiß gar nicht, ob es wirklich er war, aber kann sein, so aus dem Weg geräumt. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist erlaubt, aber andererseits hatte Kusa so gar keine Chance mehr, an den Schläger zu kommen. Also er hat den quasi auch komplett aus dessen Reichweite entfernt. Und das fand ich auch grenzwertig, ehrlich gesagt, ne?
Ja, klar, aber nur noch mal drüber nachdenken. Liegen bleiben, um ein Spiel abgepfiffen zu kriegen, legitim oder nicht? Wir reden über Eishockey, wir reden nicht über Fußball. Fußball ist die Sache, klar. Das ist also, ich habe so für mich gezögert. So, einerseits will man ja die Abgrenzung zu diesem taktischen Verständnis von Verletzungen. Mhm. Andererseits, es hat die DEG de facto 2 Punkte gekostet.
Ja, aber das ist aber so, die Chance wäre größer gewesen, das Spiel zu gewinnen.
Oder so, wir wissen ja nicht, was danach noch passiert. Ja, so, ja, das ist ja auch richtig. Ne? Irgendwann bei 1-1 einigt man sich ja irgendwann mal so, sagt dann, nee, jetzt komm, jetzt machen wir nicht mal weiter, so viel Druck, könnte für beide blöd ausgehen. Also insofern, einfach nur mal so, wir haben eine Telegram-Gruppe, wir haben Twitter, wir können diskutieren. Mal drüber nachdenken.
Ja.
Ist es legitim, diesen Gedanken zu haben als Eishockey-Zuschauer? Das ist, und Zuschauerin. Einfach mal so für sich sacken lassen. Und damit kommen wir zu der Rubrik, wo der Bernd sich immer die ganze Woche darauf vorbereitet. Die 3 schönsten Dinge, die im hessischen Eishockey in dieser Woche wichtig waren, jetzt in dieser Rubrik.
Shorthanded News, das Letzte.
Ja, also.
Also Bernd, kannst du auch hessisch babbeln dabei?
Nee, kann ich überhaupt nicht. Aber so, ja, ob die alle so schön sind, weiß ich nicht. Und in Hessen spielen die eigentlich auch nicht. Also das Erste ist Ian Cole. Wir hatten ja vergangene Woche das.
Boah, ich sehe schon Proteste.
Also wir hatten ja vergangene Woche das erwähnt, dass Ian Cole, dass eine Untersuchung gibt, soll ja eine Frau hatte ihn ja anonym in einem Twitter-Thread beschuldigt, ihn jahrelang missbraucht zu haben. Er war suspendiert worden daraufhin sofort von Tampa und ich habe auch von der NHL, wobei es ja läuft ja das Gleiche raus. Aber jetzt hat die NHL die Tage bekannt gegeben, dass sie versucht hat, die Frau zu erreichen, hätte es nicht geschafft und der Verdacht ließ sich nicht erhärten und jetzt ist die Suspendierung erstmal aufgehoben. Cole selber hat sich nochmal geäußert, hat sich bedankt dafür, dass ihm wieder Vertrauen geschenkt wird. Er beschreitet das alles und jetzt schaltet sich auch die Spielergewerkschaft, die NHLPA, ein und die kritisierte das generelle Vorgehen. Jetzt soll nämlich erstmal grundsätzlich geklärt werden, wie man künftig bei so anonymen Anschuldigungen vorgeht. Ich meine, das ist natürlich wirklich ein heikles Thema, weil wir aktuell ja sehr viel Thema Missbrauch im Eishockey haben und deswegen soll natürlich alles ernst genommen werden. Die Frage ist, nehme ich auch jede anonyme Geschichte auf Twitter wahr? Ich will das jetzt nicht so abqualifizieren nach dem Motto anonym auf Twitter, das heißt erstmal nicht. Es gibt ja auch gute Gründe für Leute, das nicht öffentlich unter Klarnamen zu machen, aber trotzdem ist es natürlich erstmal jetzt eine grundsätzliche Frage, wie geht man künftig mit solchen Fällen um? Sobald irgendjemand auf Twitter oder wo auch immer schreibt, der hat mich irgendwie vergewaltigt, dann muss ein Spieler sofort suspendiert oder gesperrt werden. Schwieriges Thema, ehrlich gesagt.
Hätte ich eine klare Position zu, aber gut.
Ich weiß, ehrlich gesagt. Also ich habe da keine
Position. Ja, es gibt da die Möglichkeit, anonym Anzeigen zu machen. Gibt es auch in den USA. Ja, also du kannst schon das Ding Ermittlungsbehörden zumindest mal einen Schubs geben. Anonym. Und ich finde, sobald sowas läuft, so ein Ermittlungsverfahren in so einem Fall, muss man wirklich aus beiderlei Richtungen darüber nachdenken, den oder den Spieler aus dem Verkehr zu ziehen. So, ne? Ganz einfach zu sagen, so, okay, das geht jetzt gerade halt nicht, ne? Weil du machst einen Spießrutenlauf im Stadion, wenn es eine ungerechtfertigte Anschuldigung ist. Wenn es aber, wie in den meisten Fällen übrigens dann gerechtfertigt ist, weil die Schwelle da übertreten wurde, dann ist es auch richtig, dass derjenige dann nicht mehr spielt. Aber wenn wir jetzt hier anfangen, auf Threats zu reagieren, impulshaft, dann öffnest du ja Tür und Tor dem Missbrauch gegenüber. Und damit hilfst du ja auch keinem. Also es braucht schon was Offizielles und Twitter ist für mich irgendwie nichts Offizielles.
Nee, das stimmt schon.
Aber, und das ist halt ein Punkt, ne? Klar.
Absolut, kann man aber ich verstehe halt auch bei manchen Leuten, dass sie sagen, ich trete jetzt nicht mit meinem Gesicht in die Öffentlichkeit oder so. Oder,
ja, aber vor der Suspendierung muss dann die Kontaktaufnahme stehen. Das ist ja auch wieder NHL. Du suspendierst erst und dann versucht man mal auf Kontakt aufzunehmen. Man sieht es, sagt, okay.
Ich glaube, sie wollten sich diesmal einfach nicht nachsagen lassen, dass sie sich schnell reagieren und das ernst nehmen und dass sie eben nicht wieder das vermeintliche Opfer im Blick haben, sondern vor allen Dingen nur den Täterschutz. Ne? Und deshalb haben die, glaube ich, diesmal gesagt, so, wir müssen jetzt sofort reagieren. Mhm. Haben dann ja, wie gesagt, also das ist jetzt zu lesen war, in dem Statement sind mehrere Leute gesprochen, natürlich auch Cole selbst. Er bestreitet, wie gesagt, alles. Und naja, sie haben wohl versucht, mehrfach diese Frau zu kontaktieren. Hat nicht geklappt. Daraufhin haben sie es jetzt eingestellt.
Man muss gucken, wie es weitergeht. Wir können sich auflösen, ob es stimmt oder nicht stimmt. Aber ich finde es schwierig, wenn wir unterhalb der, das ist ja auch bei diesen ganzen Meldestellen, die es gibt, ne? Ich finde es schwierig, wenn wir etablieren, dass wir unterhalb der justiziablen Schwelle etwas drunter machen. Und das hat dann Konsequenzen. Deshalb, was viel wichtiger ist, ist, wenn die Leute ermutigt zu sagen, so, trau dich, geh den Schritt und dass Rechtssysteme so sind, dass man für den Schritt, den man dann geht zur offiziellen Anzeige, nicht noch selber zum Opfer wird, zum doppelten Opfer. Das ist ja auch manchmal.
Da muss halt auch dafür das Vertrauen ins Rechtssystem da sein. Wer weiß, ob das bei
genau das
so ist, weil man vielleicht schon andere Erfahrungen damit gemacht hat.
Das ist das Thema. Das ist genau das Thema. Aber da muss für mich angesetzt werden, dass man, und wie gesagt, wenn ein Vorwurf auf Twitter, du musst diese Person kontaktieren als Ermittlungsbehörde oder als verantwortliche Instanz. So, das sind die zwei Dinge. Ja. So, NHL oder Behörden müssen das machen. Soweit.
Genau. Punkt 2.
Ich hatte gerade noch einen Gedanken. So, kommen wir noch auf die SVE zu sprechen?
Weil jetzt, das ist nämlich Punkt 2.
Ja, aber ich wollte mal so ein bisschen über Lackschuhe reden. Ich habe nur Überschriften gelesen, aber da hatte ich schon wieder einen Hals.
Also, es gibt doch tatsächlich jetzt eine Zahl. Die SVE hat nach knapp 2 Jahren, würde ich sagen, gibt sie jetzt, ne? Endlich mal gesagt, wie viele Mitglieder sie hat. Ich meine, allein, dass sie so lange verheimlicht hat, ist irgendwie komplett sinnlos. Aber gut, jetzt gibt es halt die Zahl, 350 sollen es sein, gegenüber der Eishockey News, also wie immer kaufen, ne? Haben sie das bestätigt. Und ich zitiere, darunter seien aber auch, Zitat, Spieler aus der DEL2, Fördermitglieder und Fans. Jetzt frage ich mich, welche Fans werden denn bitte Mitglieder?
Ja gut, du hast den Text ja wenigstens noch gelesen. Ich habe nur die Überschrift gelesen. Das Erste, was wir angehen wollen, ist die U23-Regel, weniger U23-Spieler.
Das wäre jetzt als
zweiter Unterpunkt. Da kann ich nur sagen, was ist das? Ja. Also ich finde ja den Deutschen Journalistenverband, ne, das ist schon eine Gewerkschaft, deren Mitglied ich bin, die ich damit auch offiziell kritisieren darf. Die trägt schon nicht zu Unrecht den Spitznamen die Lackschuhe, ja? Bevor wir hier untere Gehaltsgruppen etwas höher vergütern wir alle gleich, damit die Höheren mehr haben. Das ist also, diese Gewerkschaft trägt nicht zu Unrecht den Namen Lackschuh. Aber diese Interessensvertretung, ich möchte gar nicht von einer Gewerkschaft sprechen, Alter, Aber hallo.
Also angeblich sind 70-75% der Leute dabei aus der DEL und die ganze Nationalmannschaft. Aber wie gesagt, so anspricht, sie wollen jetzt, haben jetzt auch mal ein Thema auf der Agenda, nämlich die U23-Regel, die soll geändert werden, damit natürlich Spieler, die jetzt Ü23 sind, ist ja in den letzten Jahren immer wieder passiert, dass da einige rausgefallen sind dann aus der Liga, dass die jetzt wieder eine Chance kriegen. Ich meine, grundsätzlich denke ich mir erstmal, ist das auch eine Aufgabe von einer Gewerkschaft sozusagen,
auf die richtige Gewerkschaft stellen.
Ja, das ist nämlich auch so ein Thema. Ich habe jetzt einfach mal ein Zitat hier nochmal, nämlich in der Eishockey News hat Martin Jümöstra das nämlich kommentiert, das Thema, weil grundsätzlich ist die Sache, die Spieler wollen es ändern, die Vereine wollen es, aber nicht nur das Verhältnis zwischen einzelnen Clubs und der SVE soll jetzt nicht mehr das Allergeilste sein. Also nochmal das Zitat jetzt von Martin. Wie es derzeit läuft, bleibt in der Allgemeinheit der Eindruck hängen, der SVE gehe es vor allem um den Ausbau der Arbeitsplätze für Ü23-Spieler, ums sichere Gehalt. Es gibt Manager, die darum nicht mehr mit der SVE sprechen wollen. Das wäre gerade für die SVE ein Rückschritt. Also das scheint irgendwie doch nochmal ein größeres Problem zu sein, wenn es schon einzelne Manager geben, die sagen, mit euch rede ich gar nicht mehr. Also es hat natürlich in den letzten Wochen diverse Treffen gegeben, auch mit der Liga und sowas. Aber da ist wohl bei manchen Managern ist nicht die allergrößte Gegenliebe der SVE gegenüber. Das merkt man ja auch. Also wenn man den aktuellen DEL-Podcast hört, da sagt ja auch Charlie Fliekauf ist da ja zu Gast. Der hat auch da eine klare Meinung zu. Aber ich würde sagen, wir beschäftigen uns auch mal anders.
Also ich sage mal so, es ist ja eine interessante Gemengelage im Übrigen. Ne? Natürlich haben wir haben auch gerade über Wolfgang Brück geredet und so. Natürlich haben wir eher im Kern nicht ganz so sozialistische Clubstrukturen, ne? Also wo man ist ja schon eher so dem Unternehmertum und dem Neoliberalismus und so zugeneigt, schwamm drüber. Dann hast du eine Interessensvertretung. Natürlich findet man Gewerkschaften blöd auf Clubseite, deshalb ist das auch immer so ein bisschen interessensgeleitet. Aber dann hast du wirklich eine Interessensvertretung der Spieler, die ja nun mal kein Auge trocken lässt und im Grunde genommen eigentlich aus derselben Argumentationslogik wie Vereinsvertreter heraus argumentieren. Hauptsache, das Geld bleibt bei mir. Also
genau, es ist so ein Verteilungskampf einfach.
Ey, das ist so, wo ich mir dann denke, so, also die sportliche Entwicklung habt ihr alle nie mehr im Blick. Und dann wird es natürlich ein Drama, wenn es dann auch noch die Interessensvertretung ist, ne? Also das ist ein Haufen, ey. Mann, ey.
Ich glaube, die haben sich jetzt einfach gedacht, wir nehmen uns jetzt mal ein Thema vor und haben sich jetzt auf U23-Regel konzentriert, weil wahrscheinlich viele dieser Mitglieder, eher nicht die Fans, sondern eher die Spieler wahrscheinlich, sich gedacht haben, ich habe jetzt irgendwie vielleicht bald keinen Job mehr in der DEL.
Das haben sich die Sozialisten früher auch gedacht und haben sich gedacht, wir nehmen uns jetzt mal ein Thema vor, womit wir bei den Leuten punkten können. Wir fangen jetzt mal an mit Austerität.
Ja. Irrsinn.
Nein, wenn die wirklich wollten, dass sich der deutsche Sport entwickelt und auf einer bezahlbaren Ebene, dann muss es einen Interessensausgleich geben und dann musst du einfach sagen, die Kontingentstellen runter. Ganz einfach.
Aber das wollen die Vereine ja wieder nicht, ist ja ganz klar.
Ja, scheiß drauf, aber damit streitst du dich halt mit den Vereinen.
Ja, aber die Vereine entscheiden das, weil du bist ja kein Tarifpartner, sondern du bist ja nur Angestellter bei einer Veranstaltung, die sich einfach selber
kontrolliert. Ja, dann musst du das halt organisieren, dann musst du vor Gericht gehen, dann musst du Tarifpartner, geht ratzfatz.
Oh gut, im Tarifrecht bin ich nicht so zu Hause, ehrlich gesagt.
Ja, die müssen eine legitime Ständevertretung werden. Die müssen, und dann musst du es mal drauf anlegen. Und dann wird irgendwann ein Gericht sagen, das ist eine legitime Ständevertretung, weil die Mehrheit der Beschäftigten vertritt.
Und so, weil natürlich einfach, es auch keine Alternative gibt. Die können ja nicht sagen, die DEL ist eine privat organisierte Firma, geh doch zur nächsten. Ich meine, es gibt halt nur eine erste deutsche Eishockey-Liga.
Wenn da aber in der Mitgliedschaft so Bund der Vertriebenen von der Stehgerade Düsseldorfer EG auftaucht, dann
auch ich großartig. Wusste, dass du es unterbringst. Ich wusste.
Ja, auch großartig, ja. Dass ich jetzt schon Leute, die von der Stehgerade in die Kurve gehen, müssen als Vertriebene bezeichnen und eigene Sticker machen.
Das ist, ich schon gesehen habe.
Kurz vor Erika Steinbach, mehr ja, geht nicht.
Ich habe von meinem geistigen Auge schon irgendwie so einen Marktstand gesehen.
So ein Landsmannschaftenzug.
Ja, genau. Irgendwie so besonders geräucherte Wurst aus Block 101, wie früher zu Hause.
Ja, ein bisschen gröber. Albträume meines Zivildienstes und meines Studiums kamen wieder hervor. So, ich meine, wir haben das wirklich in Prag gemacht. Ne? Wir haben uns so in irgendwelche Vororte gestellt und haben gesagt, mein Kind, wenn ich das hier alles wieder habe, dann, das hat mir alles mal gehört. So, dann haben die Leute das angeguckt, so, hört auf damit, das ist nicht witzig hier.
Ja, zu Recht.
Durch. Ja, so doch, für die Späße haben wir gemacht. Ich habe das mit einem
Ja, aber die Leute, die witzig fanden, das zu Recht, meine ich.
Ja, ich habe es Eingeborenen gemacht, da darf man das machen.
Okay. So, komm, letzter Punkt. Noch was Schönes zum Abschluss. Man muss ja mit so einem guten Gefühl hier rausgehen aus dem Podcast. Das ist ja wie beim Spiel. Nochmal so, oder wie bei so einem Konzert, so eine letzte Zugabe, alle gehen beseelt nach Hause.
Apropos Konzert, was ist jetzt mit Großstadtgeflüster bei dir am Mittwoch?
Was?
Ja, Mittwoch, Großstadtgeflüster, Konzert.
Ich gehe in Mannheim, Alter, bist du voll?
Oberhausen. Bin ich voll. Ja, da werde ich voll sein.
Ja, viel Erfolg. Also, dritter, letzter Punkt. Es gibt einen JJ Peterka. Der Mann hat nämlich sein erstes NHL-Tour diese Saison geschossen. Und das auch noch gegen
und die Flippers Stützle. Freuen sich.
Und wie wir ja schon twitterten, können wir das alte Spiel machen, Peterka gegen Stützle. Das haben wir ja 2019, war das, glaube ich, haben wir das gemacht. Hier können wir es wieder machen. Steht 1-0 für Herrn Peterka. Im zweiten Spiel hat er direkt eine Vorlage gegeben. Sehr schön. Auch Nico Sturm hat direkt getroffen. Netter Pass übrigens von Erik Karlsson. Könnt ihr euch angucken. Sehr gut. Und Leon Dreisel, brauchen wir ja fast gar nicht erwähnen. Zwei Spiele, 5 Punkte wieder. Der Kollege ist komplett on fire und ja, vor allem seine Vorlage zum 2-2, zum 2-3 bei dem Sieg über Vancouver auf McDavid. War schon wieder komplett absurd. Dazu noch ganz kurz, AHL ganz kurz, Lukas Reichel hat 3 Punkte gemacht bisher, ein sehr schönes Tor, kann man auch sich überall angucken und Leon Gavanc hat auch schon getroffen und das allerletzte, die NHL hat jetzt in Europa Spielpläne herausgegeben, was also nicht heißt, dass noch mehr Spiele in Europa stattfinden, aber sie finden für Europa an einem Wochenende zu einer erträglichen Sendezeit statt und diese Woche zum Beispiel Samstag Boston, Minnesota und Sonntag Chicago gegen Seattle. Das war es.
Du regst weiterhin über Sky auf, ne?
Absolut. Also, ich kann das super. Aber man muss ja sagen, im Vergleich zu letzten, es war ja so, also um es denen zu erklären, die es nicht wissen, es gibt ja NHL-TV und dort kann man jedes Spiel gucken. Es gibt nur eine Einschränkung. Man kann das Spiel nicht gucken, wenn es im lokalen TV-Markt verkauft wurde, was natürlich in Deutschland mittlerweile bei mehr als 300 Spielen der Fall ist. Hier überträgt Sky. Jetzt hat Sky aber nur eine Funktion, dass man das Spiel entweder live guckt oder gar nicht. Und das ist natürlich ätzend. Allerdings muss man sagen, früher war es so, dass die Spiele dann 48 Stunden auf der NHL-eigenen Plattform geblockt waren. Jetzt sind sie es nicht mehr. Ich habe es nur nicht gefunden am Anfang, weil es nicht in der normalen Liste aufgetaucht ist. Man kann aber mittlerweile Spiele, die in der Nacht bei Sky liefen, am nächsten Tag dann auch auf der NHL-App gucken.
Aber vorher erstmal schön twittern. Ne? Erstmal schön eskalieren. Außerdem kannst du bei Sky NHL on the fly gucken.
Das stimmt, ja.
Wenn wir so schnell vorbeilaufen, das ist immer ja, so für die... Ja. Für die Menschen, die noch ein Leben haben, können sich dann mal so kurz auf dem Stand setzen.
Was ich da nur blöd finde, ist, da kommen Spielberichte, aber es wird vorher immer eingeblendet, wie das Spiel ausgegangen ist. Das finde ich ein bisschen ätzend, ehrlich gesagt. Also ich finde,
ja, ich glaube,
so,
aber das
ist echt. Also nehmen wir an, du hast irgendwie so nachts nichts gesehen und waren irgendwie 4 coole Spiele. Ich sage, ach, gucke ich mal schnell die Zusammenfassung an. Und dann siehst du vorher die Zusammenfassung des Ergebnisses. Das verstehe ich nicht ganz.
Ja, aber das ist ja die Realität. Ich meine, wer guckt NHL on the fly, ohne dass er da irgendwie weiß, wie es ausgegangen ist. Also das, was du beschreibst, ist eher so Recap-Gucker.
Ja, genau. Genau, richtig.
Also das ist ja, wie gesagt, ich bin zufrieden, so wie es läuft. Patrick Köppchen jetzt mal gehört, hat mir gedacht, Mensch, Jochen Hecht redet ja noch langsamer.
Ja. Wird ja immer langsamer. Das ist inhaltlich gut, es ist mir nur von der Sprachmodi echt zu.
Ja, das gibt jetzt so ein paar Kandidaten, wo ich mir, ich denke, so gut, Seidenberg können wir jetzt erstmal länger nicht. Aber so bei Hecht und auch bei Köppchen denke ich mir so, Leute, bisschen Dynamik.
Ja, genau. Wie gesagt, inhaltlich ist das ja echt interessant, weil die haben ja auch Ahnung von dem.
Du erzählst ja gute Sachen. Also genau. kein Thema, ne?
Aber es ist halt so, und gerade beim Eishockey, wo dann, wir sind, die fangen an, eine Geschichte zu erzählen, aber dann sind schon irgendwie 2-3 Großchancen weiter, ne? Das ist manchmal so ein bisschen schwierig.
Ja, aber gut. Okay. Gut, da sind wir für diese Woche durch.
Feierabend, Iserlohn, Krefeld, tralala. Ne?
Tralala und nächste Woche Sonntag, Bembel Hockey. So mit Bernd Schwickernath. Ja. Bis dann.
Tschö.
Ciao.
Shorthanded News. Der Eishockey-Podcast.